Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Patrick Wilinski.
Hallo. Ja? Na, ist ja schön, dass man Sie auch mal sieht. In Ihrer Wohnung nisten Tauben.
Wir sind keine Tauben.
Ach, ich sehe doch, wie sie rein und raus fliegen.
Rat mal, wer da ist.
Hab schon gehört.
Jetzt halt bitte gut, Eugen, ja? Komm rein, Mama. Eugen ist krankgeschrieben bis übermorgen. Soll ich dir einen Kaffee machen?
Ja.
Es war die Woche der Abschiede in der deutschen Filmwelt. Zwei sehr unterschiedliche, sehr prägende Stimmen des deutschen Kinos sind gestorben. Renate Krösner, die mit ihrer Rolle in Konrad Wolfs Solo Sunny mit ihrer unmittelbaren Lockerheit sich einen Platz in der Filmgeschichte erobert hat. Und Irm Hermann, die Autodidaktin in der Fassbinder-Familie. Oder wie Georg Seslen in der Zeit über sie schrieb, die bezaubernde Nicht-Schauspielerin des deutschen Kinos. Die vielen Nachrufe und Gespräche, die wir diese Woche über die beiden geführt und gesendet haben, finden Sie online, zum Beispiel auch in unserer DLF-Audiothek-App. In dieser Sendung widmen wir uns aber einer lebenden Legende.
Go ahead. Make my day.
Ja, ein Satz, der aus der Kiste der Pop-Grausamkeiten stammt, der ihn aber unsterblich machte. Clint Eastwood wird morgen 90 Jahre alt und ist auf dem besten Weg, der älteste arbeitende Regisseur Amerikas zu werden. Denn das Wort Ruhestand, das kennt er nicht. Schon sein erster Auftritt auf der Welt war der eines wahren Schwergewichts. Als Clint Eastwood am 31. Mai 1930 in San Francisco zur Welt kam, wog er 5,5 Kilo. Mittlerweile ist Eastwood eine Konstante des amerikanischen Kinos geworden. Von vielen jahrzehntelang belächelt und unterschätzt hat er sich mittlerweile eine vielschichtige Karriere aufgebaut, die in jeder Facette die Geschichte des US-Kinos des gesamten 20. Jahrhunderts spiegelt. Hartwig Tegeler nähert sich in seiner Top 5 Clint, dem Schauspieler, und hinterfragt das Image des coolen, wortkargen Machos, den wir nicht nur aus Dirty Harry kennen.
Lust auf einen Film?
I think staying active in life is what keeps a person vital.
Aktivität und Lebendigkeit gehören zusammen. Den Sonnenaufgang auf der Veranda zu genießen, das ist schön zu seiner Zeit. Aber da sind noch einige andere Dinge da draußen für mich zu tun.
There's a couple more things to do out there.
Würden Sie jetzt den Film starten?
Platz 5 für eine Handvoll Dollar 1964.
Der einsame Fremde in der einsamen Stadt mit diesen wunderbar lakonischen Dialogen, sagt der Wirt zu Joe, später sein Freund.
Essen, trinken, schießen, das ist alles, was ihr im Kopf habt. Was anderes könnt ihr nicht.
Da irrst du dich. Ich kann nämlich noch was anderes nicht. Ich kann nicht bezahlen.
Nach 217 Folgen der Western-Serie Rawhide Cowboys heuerte Clint Eastwood bei Sergio Leone in Italien an und etablierte als Markenzeichen das säuerlich verzogene Gesicht, angeblich indem er grauenhaft stinkende Zigarillos rauchte den ganzen Tag. Ein Typ, ein Ausdruck, eine Leinwand-Ikone war geboren, die es aus der Weite des in Spanien begründeten Italo-Western auch hinein in die Großstadtstraßen schafften.
Platz 4, Dirty Harry, 5 Teile von 1971 bis 1988.
Brutalität, Rache und Selbstjustiz fielen im Western nicht weiter auf, sie waren immer Bestandteile des Genres. Im Großstadtfilm war das anders. Dirty Harry, der Cop, der mit seiner 45er Magnum San Francisco säuberte, war ideologisch heftig umstritten.
Ja, aber wenn ein geiles Schwein hinter einer hilflosen Frau her ist und sie dann vergewaltigen will, schieße ich sofort, das ist meine Politik.
Law and Order, Rache, Selbstjustiz. Es war immer gegenwärtig, egal ob Eastwood nur spielte oder gleichzeitig auch auf dem Regiestuhl saß. Eastwood, Republikaner, Richard Nixon und Ronald Reagan-Fan, aber Gegner von George W. Bush und des Irakkrieges. Ein Reaktionär oder vielmehr ein Libertärer, dessen Helden nur ihr eigenes Leben leben wollen, ohne Einfluss des Staates. Einmal sagte Eastwood, ich mag die libertäre Sichtweise, jeden in Ruhe zu lassen. Er ist gegen Demokraten, aber für die Homo-Ehe, für das Recht auf Abtreibung, für den Schutz der Umwelt. Kurzum, politisch ist Clint Eastwood aus europäischer Perspektive schwer einzuordnen.
Platz 3, Erbarmungslos, 1992.
Heute bringe ich Sie um, Little Bill. Geht lieber von ihm weg.
1992 atmeten die europäischen Kinointellektuellen auf, als er sein mit 4 Oscars prämiertes Meisterwerk vorlegte. Ein Spätwestern. Der alte Revolverheld, den Clint Eastwood spielt, will einen Mann umbringen, um das Kopfgeld zu bekommen. Die Brutalität, mit der ihn erbarmungslos getötet und geprügelt wird, die Auswirkungen, die die Gewalt auf alle Beteiligten hat, die sie ausüben, selbst zerstört. Das war ein ganz anderer Ton bei diesem Filmemacher. Und dieser William Money war kein klassischer Eastwood-Held mehr, denn der Mann schaffte es am Anfang kaum noch aufs Pferd.
A myth-breaking Western. It broke, somehow destroyed some of the myths that have been built up about the West.
Ein Western, der die Mythen des Westerns zerschlägt, sagte Eastwood über Erbarmungslos. Er wolle aufhören mit der Verherrlichung des Tötens oder der Romantisierung amoralischer Menschen. Doch mancher Kinogänger fragte sich anderthalb Jahrzehnte später beim Heldenepos über einen Irakkrieg-Scharfschützen, ob Erbarmungslos und American Sniper wirklich vom gleichen Filmemacher stammten.
Platz 2. Die Brücken am Fluss, 1995.
Clint Eastwood konnte aber auch wie Robert Redford. Ein Fotograf, der für National Geographic die überdachten Brücken im Madison County in Iowa fotografieren will, trifft auf eine einsame, von ihrem Mann vernachlässigte Hausfrau. Eine zarte Liebesgeschichte entspinnt sich. Und das Faszinierende, außer dem Spiel von Meryl Streep und Clint Eastwood, der harte Brocken, den dieser Schauspielerregisseur immer gab, zeigt hier eine sanfte Seite. Und Eastwood erzählt keinen Mythos, sondern zeigt reale Menschen und ihre Schönheit, auch wenn sie keine Helden sind.
Platz 1, The Mule, 2018.
In seiner bis jetzt, bei Eastwood weiß man ja nie, letzten Rolle als Schauspieler in einem von ihm selbst inszenierten Film, spielte er als 88-Jähriger einen 90-jährigen Drogenkurier, der seine mexikanischen Kartellbosse mit seinem Eigensinn zum Wahnsinn treibt. Was der Kartellboss über ihn sagt, das mag man als Eastwoodsches Selbstporträt betrachten.
Er bewegt sich auf seine eigene Art und hat damit Erfolg.
Was kann man Besseres über einen Künstler sagen, dessen Filme immer wieder nerven und nicht weniger selten begeistern mit ihrer großen klassischen Erzählkunst?
Clint Eastwood ist natürlich mehr als nur das durchaus problematische Image des waffenschwingenden Rächers, der alle Regeln ignoriert. Als Regisseur hat er sich als hochpolitischer Kopf erwiesen. Welche Themen ihn da interessieren, das besprechen wir gleich. Unterschätzt werden kann für Schauspieler manchmal karrierefördernd sein. Kaum jemand hätte in den 1950er Jahren gedacht, dass ein gut aussehender, 2 Meter großer kalifornischer Mann, der Bier, Frauen, Autos und Jazz mochte, zu einem der wichtigsten amerikanischen Filmemacher und bekanntesten Schauspieler aufsteigen würde. Doch Clint Eastwood nutzte diesen Nachteil. Er münzte ihn um, ergriff die Chance und ist jetzt mit über 40 Filmen vielleicht das, was John Ford einst für das klassische Hollywood-Kino gewesen ist. Ein verdammt pragmatischer, präziser und hochpolitischer Regisseur. Das Politische an einem Filmemacher äußert sich ja nicht unbedingt am Inhalt seiner Werke, sondern viel eher an seinen Ideen, seiner Weltsicht, der Art und Weise, wie er Menschen und Verhältnisse betrachtet. Über diese Themen und Motive im Werk von Clint Eastwood, dem Regisseur, spreche ich jetzt mit Anke Lewicke. Anke Eastwood war ja mal Politiker. Er war von 1986 bis 1989 2 Jahre lang gewählter parteiloser Bürgermeister im kalifornischen Carmel by the Sea. Dort hat Eastwood ja auch noch ein Restaurant und weil du ja schon überall warst, wo auch die Filmgeschichte war, hast du mir mal erzählt, dass du auch essen warst in diesem Restaurant. Was gab es denn bei Eastwood auf der Speisekarte?
Soll ich dir wirklich sagen?
Ja.
Es gab einen Dirty Harry Burger, den habe ich gegessen. Sehr gut. War eigentlich auch ganz schmackhaft und im Reiseführer damals stand auch drin, dass wenn man Glück hat, dass Clint Eastwood ja auch manchmal vorbeikommt und sich dann ans Klavier setzt und ein bisschen Jazz spielt, dieses Glück hatte ich leider nicht. Aber dieser Ort Carmel ist ja immer auch ein Sehnsuchtsort für Clint Eastwood gewesen. Also er hat ja so erst mal nach der Schule im Sägewerk irgendwo in Oregon in den tiefen Wäldern gearbeitet. Dann war er stationiert als Soldat eben in Carmel und da hat er sich so verliebt in diesen Ort und hat sich gesagt, wenn ich einmal Geld habe, dann kaufe ich mir da ein Haus. Ja. Und diesen Traum hatte sich dann erfüllt.
Meine These ist ja, er ist der politischste Filmemacher des US-Kinos seit John Ford und einer vor allem, der sich ja an Amerikas Mythen abarbeitet und damit auch all das hinterfragt, was er ja letztendlich selber kultiviert hat als Schauspieler. Und am besten beginnen wir vielleicht chronologisch. 1971 dreht Eastwood sein Debüt Sadistico Wunschkonzert für einen Toten, in dem er selbst einen Radio-DJ in eben Carmel by the Sea spielt und er nutzt als Radio-DJ seine Prominenz, um mit Fans zu schlafen. Und eine Frau, die er so als One-Night-Stand mitnimmt, erweist sich dann als mörderische Stalkerin.
Now we're gonna hear from the Gator Creek Organization and feeling fine.
Caramel, Dave Garver. Hello?
Play Misty for me.
Anke, was interessiert denn Eastwood an diesem Stoff?
Ja, es ist ja sein Regiedebüt gewesen, das hast du ja schon gesagt, und das ist ein Versuch, glaube ich, gewesen, sich mal anders in Szene zu setzen. Also es gab da schon den Dirty Harry, den Fremden ohne Namen. Und er ist ja immer ein sehr physischer Schauspieler gewesen, auch mit einer ausgeprägten Virilität. Und diese Männlichkeit mal anders in Szene zu setzen, also auch die Attraktivität des männlichen Körpers, ich glaube, darum ging es ihm. Zuvor hatte er ja mit Don Siegel Bigald gedreht, der während des Bürgerkrieges spielt. Die Männer sind weg, die Frauen haben so sich eingerichtet und er platzte als Soldat rein. Da ging es auch schon um weibliche Unabhängigkeit. Und das wird in diesem Film so ein bisschen einfach auch fortgesetzt. Er muss einfach erfahren, dass die Gefühle der Frauen doch gelten und dass er nicht der Alleinige ist, der die Gesetze machen kann. Also er muss sozusagen für seine eigene Attraktivität hier schon eigentlich auch Verantwortung übernehmen in dem Film.
Es ist ja auch so, dass da eine Grenzüberschreitung stattfindet, ne? Es gibt ja zwei Radio-DJs, den Prominenten und die Privatperson. Und erst wenn der Prominente seine Prominenz ausnutzt, ne, wird es gefährlich, weil er quasi eine Grenzüberschreitung macht. Und ich glaube, dieses sich die Finger verbrennen mit dem öffentlichen Image spielen, davor hatte Eastwood vielleicht selber Angst. Es gab ja dann später so eine, ja, Trilogie könnte man es ja nennen, mit Honky Tonk Man über einen tuberkulosekranken Country-Sänger, Weißer Jäger, Schwarzes Herz über einen Regisseur, der lieber auf Elefantenjagd geht, als beim Dreh zu arbeiten, und Bird über Charlie Parker, der ja auch das Scheitern eines Künstlers erzählt. Das sind sehr komplexe und unterschiedliche Filme, die aber immer diese Angst, ja, den Zweifel des Künstlers, die Angst vom Scheitern thematisieren. Damit auch die Angst von Clint Eastwood?
Ja, das glaube ich auf alle Fälle. Und vielleicht könnte man die Angst auch ein bisschen so überschreiben, dass er seinem eigenen Erfolg immer sehr skeptisch gegenüberstand. Weil er musste sich ja auch so regelrecht hocharbeiten. Also er hat ja am Anfang für 75 Dollar für irgendein Studio jahrelang gearbeitet. Er hat dann ja auch extra diese Produktionsfirma Malpaso gegründet, um vielleicht seinen Erfolg abzusichern, zu kontrollieren. Und ich finde den Namen ja schon ganz interessant, Malpaso. Also es heißt ja sowas wie Fehltritt, und seine Figuren vorher wie Dirty Harry, die haben ja nur eigentlich Fehltritte gemacht, schlechte Züge. Aber man könnte ja auch hinter Fehltritt auch diese Angst vor dem Fehltritt nehmen. Und da finde ich diese Titel, die du erwähnt hast, eben auch ganz interessant. In Honky Tonk Man erzählt er ja eigentlich nochmal seine Geschichte nur anders. Da geht es eben um einen Country-Sänger, der nicht nach Hollywood, sondern nach Nashville möchte. Es geht eben einfach auch um das ländliche Umfeld, wo er groß geworden ist, darum mit den Händen zu arbeiten, aber auch gleichzeitig diesen Traum zu haben. Ja, und bei dem anderen Film, Weißer Jäger, Schwarzes Herz, geht es ja um Regisseur. Und es geht ja eigentlich um die Dreharbeiten von African Queen und mit Humphrey Bogart und Catherine Hepburn. Und Humphrey Bogart und Catherine Hepburn kommen auch noch aus einem Hollywood, was ganz stark geprägt war vom Image des Schauspielers. Und das hinterfragt ja Clint Eastwood eigentlich schon in dem Film. Das ist eine Image-Studie. Und gleichzeitig sieht man aber schon so eine gebrochene Männlichkeit, spürt, dass diese Art von Maskulinität überholt ist, aber dass er eigentlich ein Gefangener dieser Erzählung ist. Und diese Angst hatte, glaube ich, Clint Eastwood immer und hat versucht, mit jedem Film gegen diese Angst anzukämpfen.
Wir müssen über ein Motiv sprechen, das sich natürlich durch sein Werk als Regisseur und Schauspieler zieht. Das ist die Gewalt. Sadistico, sein Debüt, über das wir schon sprachen, entsteht im selben Jahr wie der erste Dirty Harry-Film. Und diese Dirty Harry Rocky-Filme, von denen einen er selber ja drehen wird, Sudden Impact, der vierte, die assoziiert man mit diesem Rächertyp. Wir haben das bei Hartwig Tegeler schon gehört, der Gewalt ausübt, weil er sich auf die staatliche Gewalt nicht mehr verlassen kann. Erarbeitet sich Eastwood als Regisseur über die Jahre hinweg eine Haltung zur Gewalt, eine andere Vorstellung auch von Gerechtigkeit?
Boah, ja, das ist, glaube ich, ein weites, weites Feld, wenn wir damit anfangen. Erstmal kann man schon sagen, ist er wirklich so der Law-and-Order-Typ gewesen, Recht und Ordnung. Aber mehr und mehr hat sich das so herauskristallisiert, dass seine Figuren auch so einen Freiheitsbegriff haben. Also lass du mich in Frieden, dann lass ich dich auch in Frieden. Es geht dann immer um eine Freiheit, die die Freiheit der anderen nicht beeinträchtigt. Und ich finde es auch ganz spannend, wenn man mal Dirty Harry mit Charles Bronson vergleicht. Ne? Hm. Man sieht rot. Da ist ja mit der Rache auch irgendwas zu Ende gegangen. Aber bei diesen ganzen Dirty Harry-Figuren und so weiter, das geht ja immer weiter, weil das System weitergeht. Also da wird auch so ein System vorgeführt, so eine Endlosschleife, wo diese Figuren auch vielleicht gefangen sind, oder?
Ich glaube auch, dass es wichtig ist, dass Dirty Harry Polizist ist, also im Namen des Staates arbeitet, im System und nicht von außerhalb. Denn seine Wut wäre außerhalb des Systems nicht ansatzweise so effektiv wie innerhalb des Systems. Und der Polizeifilm ist ja auch die Fortführung, die konsequente Fortführung des Western-Genres, an dem er sich als Regisseur ja dann später, Ende der 80er Jahre, besonders abgearbeitet hat. Man könnte sagen, er hat das Genre, das er so liebt, einer Revision unterzogen. Es ging nicht mehr um diese zynische Lehre eines Westerns von Sergio Leone. Ja, er würde es natürlich bestreiten, aber er hat versucht, intellektuell diesem Genre wieder philosophische und ethische Komponenten hinzuzufügen. Und am zentralsten ist das ja in seinem Oscar-Gewinnerfilm Erbarmungslos.
Ja, das ist eine ganz interessante Entwicklung. Also er hat angefangen als Fremder ohne Namen und mit seinem Western, die er dann selbst gedreht hat, hat er doch diesen Fremden ohne Namen versucht, auch immer wieder eine Biografie zu geben, also die einzuordnen. Und Erbarmungslos ist, glaube ich, eigentlich ein Nachwestern gewesen. Also der Mythos des Westens ist längst zu Ende gegangen, aber es gibt auch nichts Neues, kein neues System. Auch die Gegenwart ist nicht schöner. Also es ist so in der Zwischenzeit. Und deshalb, finde ich, hat sein Held aus Erbarmungslos auch sowas, ja, sowas Geisterhaftes. Also er ist immer noch da, aber er weiß eigentlich gar nicht, wo er hingehört. Und dann geht es eben darum, diese Frau zu rächen. Und wie er das alles macht, da hat es eben auch keine Erlösung am Ende, sondern das Blutbad, was angerichtet wird, zeigt einmal mehr, dass Gewalt nichts Faszinierendes hat. Und anders als in den John Wayne-Filmen gibt es für diesen Helden dann keine Heimat mehr, keinen Sonnenaufgang, in den er hineinreiten kann.
Erlösung ist das Stichwort, denn ich denke, er hat angefangen in den 90er Jahren diese Genrefilme in die griechische Tragödie zu überführen, dort wo der Ursprung von allen Genres ist, und mit Mystic River 2003, für den Sean Penn dann ja den Oscar als bester Hauptdarsteller bekommen hat, da kulminiert das alles, diese großen Themen, die werden dann auch groß verhandelt. Da ist Eastwood 73 Jahre alt und damit könnte ja alles enden. Aber ich habe das Gefühl, dann beginnt ja was Neues mit ihm. Also Filme wie Million Dollar Baby, Letters from Iwo Jima oder Invictus, da interessiert sich Eastwood plötzlich nicht mehr nur für die Werte und Ideale von harten weißen Männern, sondern er sucht diese Werte in Gruppen, die er bislang ignoriert hat. Also Frauen zum Beispiel, wie Hilary Swanks Boxerin oder die japanischen Soldaten im Pazifikkrieg, die Hmong-Einwanderer in Gran Torino. Müssen wir da nicht sagen, er erfindet sich neu oder bleibt er dann doch bei sich selbst oder beides?
Ja, beides auf alle Fälle. Also er bleibt ja irgendwie so ein bisschen der einsame Wolf. Also es gibt auch keinen Film ohne Clint Eastwood, wo man nicht die Großaufnahme hat, wo er nicht so die Augen so zukneift und seine Umgebung kritisch beäugt. Aber es ist was anderes geworden, vielleicht so ein bisschen. Und zwar ist er mehr im Alter so der Individualist geworden, der Einzelgänger, der sich eingerichtet hat und der aber auch beginnt, mit seiner Einsamkeit zu leben. Und weil er auf einmal dafür ein Bewusstsein hat, kann er sich vielleicht auch für eine Gemeinschaft öffnen. Also bei Gran Torino übernimmt er doch auf einmal sowas auch wie väterliche Gefühle für diesen kleinen Jungen und zeigt ihm einfach auch eine Welt. Also er versucht so ein bisschen Vater zu sein. Und bei Million Dollar Baby ist es doch auch so, da ist er eigentlich Vater, aber er hat keinen Kontakt zu seiner Tochter und dann kommt dann eben auf einmal Hilary Swank in sein Leben, die wird dann so zur Ersatztochter, also das finde ich eigentlich eine ganz schöne Entwicklung, dass dieser einsame Wolf auf einmal so Kontakte zulässt.
Und dieser einsame Wolf, Clint Eastwood, wird morgen 90 Jahre alt und er hat natürlich einen neuen Film parat, Richard Jewell, der steht schon in den Startlöchern und wenn die Kinos dann in Deutschland bundesweit wieder öffnen, sollte er einer der ersten US-Filme auf unseren Leinwänden sein. Wir haben gratuliert mit Anke Lewicke. Danke, Anke.
Tschüss, Patrick.
Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Susanne Burg und Patrick Wilinski.
Während zumindest in Deutschland einige Kinos langsam den Betrieb wieder aufnehmen, überschlagen sich die Streaming-Dienste seit Wochen mit neuen Angeboten. Unser Eindruck, zurzeit gibt es so viele neue Serien wie nie. Deshalb haben wir uns wieder durch den Dschungel der Angebote geschlagen und vier interessante Serien herausgesucht.
Und die werden wir in dieser Stunde diskutieren, in unserem zweiten Serienquartett in diesem Jahr. Und mit dabei sind natürlich auch wieder zugeschaltet aus dem Homeoffice Anna Wollner und Henrik Evert. Hallo ihr beiden.
Hallo.
Hallo.
Wir beginnen unser Serienquartett mit einer Serie, die in vielerlei Hinsicht sehr aktuell ist. Sie führt uns sehr drastisch vor Augen, wie die Welt in ein paar Jahren aussehen könnte. Years and Years, das ist die Serie und Patrick legt los.
Ja, und ich darf vorstellen, Familie Lyons aus Manchester.
Is Auntie Edith dying?
Eventually.
Edith, we're all watching.
Yeah, thanks very much, Edith. What a way to let us know, eh? On TV?
But never mind me. And it terrifies me because the world keeps getting hotter and faster and madder and we don't pause, we don't think, we don't learn, we just keep racing to the next disaster. And I keep wondering, what's next? Where are we going? When's it ever going to stop?
Familie Lyons guckt gerne fern und es ist sehr viel los im Leben dieser Familie, bestehend aus Oma Muriel, der Matriarchin und ihren vier Enkeln und deren Familien. In einer Nacht im Jahr 2019 eskaliert die Weltlage und auch der ganze Alltag der Familie Lyons gerät aus den Fugen. Years and Years beobachtet dabei die Familie in 6 Folgen lang vom Jahr 2019 bis ins Jahr 2030, beobachtet in unglaublicher Geschwindigkeit das Brodeln von Nachrichtenereignissen, die gar nicht so dystopisch im ersten Moment sind, und zeigt auch, wie diese Nachrichtenereignisse immer stärker auch ins Leben dieser Familie eingreifen und wie wir alle vielleicht bald die Kontrolle über alles verlieren könnten. Im Hintergrund steigt dann auch noch eine populistische Politikerin der Vier-Sterne-Partei zur Premierministerin auf. Diese Serie ist so etwas vielleicht wie, ja, müssen wir beschreiben, als dystopische Realität. Und Betonung liegt auf Realität, denn man sieht diese Plot-Orgie der Serie in Zeiten der Pandemie ehrlich gesagt fast schon dokumentarisch. Ich habe lange keine Serie mehr gesehen, die mich so aufgewühlt hat. Familie Lyons hat schon einen harten Nachdruck bei mir hinterlassen. Ich weiß nicht, wie es bei euch ging.
Ja, vielleicht erstmal vielen Dank dafür, dass wir diese Serie geguckt haben am Anfang einer Pandemie, als wir die Serien fürs Serienquartett festgelegt haben, noch zu Anfang von Corona, habe ich direkt mit der angefangen und ich habe irgendwann wirklich mal eine Pause gemacht, weil ich zwischendurch dachte, ich bin mittendrin in einem Dokumentarfilm, den ich nicht sehen will, weil das immer erschreckender wird, was hier passiert und ich irgendwie das Gefühl hatte, die Fiktion wird von der Wirklichkeit eingeholt und das ist irgendwie das Krasse. Also es ist auch eine Serie, die bei mir sehr, sehr hängen geblieben ist, einfach weil hier alle Facetten einer möglichen Apokalypse auftauchen. Ich glaube, das Einzige, was fehlt, sind Aliens. Und das wird durch diese Geschichte mit der Tochter, die ja als Transhuman weiterleben will und der sich Technik implantieren lässt, dann am Ende auch noch irgendwie aufgegriffen. Also furchtbar im großartigen Sinne, würde ich sagen.
Ich habe gestern die letzte Folge gesehen und heute Nacht bin ich aufgewacht. Da war so ein Rauchgeruch bei mir im Zimmer. Irgendwo hat es gebrannt und ich konnte nicht wieder einschlafen. Diese Serie und diese Realität des Brandes hat sich so in meinem Kopf verwoben. Also ich glaube, was diese Serie so gerade in dieser Zeit anspricht, ist irgendwie wirklich gruselig. Also man hat diese Bankenpleiten, die Flüchtlingsströme, Rechtsruck, Umweltkatastrophen, you name it. Und alles kann man irgendwie abgleichen mit der heutigen Situation. Also zum Beispiel gibt es eine Situation, diese Rechtspopulistin Viv Rook soll Exporttarif erklären, weiß aber nicht so genau, was es ist, lenkt davon ab, indem sie ein Gerät zeigt, mit dem man alle Mobiltelefone außer Gefecht setzen kann. So. Dann schaltet man die Nachrichten an und Trump widerspricht irgendwelchen Wissenschaftlern und verbietet Journalistinnen das Wort. Also man findet in jeder Szene so viele Parallelen. Es ist gruselig.
Henrik, vielleicht zu viele Parallelen? Es heißt ja auch immer, in einer Folge von Years and Years passiert mehr als in so 3 Staffeln Sopranos.
Ja, also tatsächlich war für mich ein bisschen zu viel drin in 6-Stunden-Serie, aber auch das passt ja zur aktuellen Realität, wo wir uns ja auch ständig fragen, wie jetzt passiert das noch und dann eben ganz zu schweigen natürlich von einer globalen Pandemie, die ausbricht. Was ich jetzt sehr interessant fand, war, dass ihr alle drei gesagt habt, dass euch das nachhaltig beeindruckt hat. Also bei mir war es so, mich hat die Serie auch beim Schauen sehr beeindruckt, mich hat sie auch sehr beängstigt und gleichzeitig auch unterhalten, aber dann muss ich sagen, danach war bei mir eigentlich alles weg, weil es war so viel, es hat mich so überladen, dass es im Grunde so ein bisschen mir vorkam wie so ein Feuerwerk, was ich mir anschaue und hinterher erinnere ich mich aber an keine der einzigen Formationen wieder. So ein bisschen kam es mir bei dieser Serie vor und ich habe die Serie schon sehr früh geschaut und nicht wie Susanne bis gestern, sondern es ist schon länger her. Das heißt, ich musste mir gestern nochmal Ausschnitte angucken, um mir überhaupt die Serie nochmal in Erinnerung rufen zu können. Also da muss ich schon sagen, es war mir ein bisschen zu viel, es hat mich dann vielleicht tatsächlich sogar ein bisschen überfordert.
Ja, ich finde nur, was sie so stark macht, ist, dass es auch immer alles ja an diese Familie, die aus sehr vielen Mitgliedern besteht, gebunden ist. Dadurch sind es jetzt nicht, wenn ich jetzt so Schlagworte sage wie Bankenpleiten und Flüchtlingsströme, es ist nicht abstrakt, es ist immer auf diese persönliche Ebene der Familie bezogen und dadurch konnte ich da auch leichter andocken.
Diese Familie ist, das muss man ja auch sagen, sehr aggressiv divers erstellt, muss man sagen. Also dagegen wirkt die Familie aus Modern Family so wie ein konservatives Idealmodell. Es gibt hier einen schwulen Enkel, einen Enkel, der mit einer Afrobritin verheiratet ist, das transhumanistische Urenkelkind gibt es dann noch, es gibt eine Frau im Rollstuhl und so weiter und so fort. Das wirkt im ersten Moment, als die Familie zum ersten Mal zusammenkam, so überladen und ich dachte mir, was ist das denn für ein politisch korrekter Haufen letztendlich? Aber diese Lyons-Familie wächst einem so ans Herz.
Sie wird ja auch nicht ausgestellt. Ich glaube, es wird einfach so hingenommen, dass die so ist. Es wird nicht weiter thematisiert. Das macht
sehr überzeugend.
Ja, doch, es wird thematisiert, aber es wird einfach hingenommen und es wird so einer Beiläufigkeit thematisiert, wie divers diese Familie ist. Und daher nimmt sie, glaube ich, auch so ein bisschen, weil wenn man sich die einfach mal anguckt, irgendwie dieser Modern Family-Vergleich, im Vorspann von Modern Family sieht man diese ganze Familie vor einem Haus stehen, alle zusammen als bunt zusammengewürfelte Haufen. Und wenn man das hier auf die Lyons anwendet, im ersten Moment wirkt das ja eigentlich wie eine Seifenoper. Aber das ist es ja überhaupt nicht. Und natürlich hat dramaturgisch irgendwie jedes Familienmitglied hat eine Rolle und spielt die auch bis zum Ende durch. Dadurch, dass aber das ganze Geschehen auf der Welt sich dann da nochmal in jedem Familienmitglied widerspiegelt, egal ob das jetzt der eine Sohn ist, der das ganze Vermögen der Familie beim Bankencrash hat hops gehen lassen oder der schwule Sohn, der sich in der Flüchtlingspolitik engagiert und was der dann am Ende auch noch für ein Schicksal widerfährt, da ist dieses ganze Abstrakte aus den Nachrichten ja auf einmal total präsent und hat einen unglaublichen Einfluss auf diese Familie.
Aber dann kippt es doch auch wieder ins Schablonenhafte. Also ich spiele mal ein bisschen Bad Cop, obwohl mich die Serie auch beeindruckt hat. Aber gerade was das Figurenensemble betrifft, es besteht immer wieder diese Gefahr, dass das Ganze ins Schablonenhaftige kippt, weil es eben so zusammengestellt ist, wie der Banker, die alleinerziehende Mutter und die Großmutter, die so ein bisschen die alte Generation darstellt und dann die Enkelin, die die junge Generation darstellt. Und zum Beispiel auch die Geschichte dieser Transhumanität von dieser Enkelin, das wird dann auch nicht so wirklich zu Ende erzählt, weil alles soll nur dienen, um halt eben diese Dystopie zu erzählen. Und das hat mich so ein bisschen irritiert, wohingegen ich finde, dass eigentlich mich am meisten beeindruckt hat, die Figur der Vivian Rock, gespielt von Emma Thompson, obwohl die größte Schablone eigentlich darstellt. Ja. Aber für mich eigentlich die beeindruckendste Figur, obwohl sie gar nicht Teil der Familie ist.
Ich glaube nur, dass das auch so eine britische Tradition ist, diese Figuren so zu zeichnen, wie sie gezeichnet sind. Ich musste ganz viel an Shameless denken, diese Serie, die in der britischen im Arbeitermilieu spielt, wo ja auch so ein bisschen so tragisch ist, es ist immer mit so einem Comedy-Element und so einem Satire-Element gespielt wird. Und das Gleiche schaffen die ja hier. Bei aller Dystopie hat es ja auch immer noch so ein bisschen was überzogen Comedy-Haftes.
Ja, ich glaube auch, dass die Serie in der britischen Tradition steht, dieses spleenige, diese britische Familienbanden, dieses kratzbürstige, das auch, es ist eine BBC-Produktion, das haben wir glaube ich noch nicht erwähnt, zwar mit HBO irgendwie co-produziert, aber es ist schon sehr britisch, da gibt es ja auch so eine Radio-Soap-Opera, The Archers, seit 100 Jahren im britischen Radio. Man will das irgendwie haben und ich finde schön, dass diese Serie das auch nochmal aufspielt. Ich würde Henrik in einem Punkt gerne widersprechen wollen, weil ich glaube gerade die Figur der transhumanistischen Urenkelin das mit Abstand überzeugendste Plot-Detail war, weil ihre Entwicklung ist wirklich eine Entwicklung von der ersten bis zur letzten Folge, weil es wird ein Erwachsenwerden in den 21er Jahren des 21. Jahrhunderts gezeigt und wie sie dann eine sehr erwachsene Person wird und am Ende in der letzten Szene eben dann quasi den Staffelstab von der Oma überreicht bekommt. Das fand ich schon wirklich sehr toll geplottet. Überhaupt hat mich die Serie sehr an Jonathan Frances' The Corrections, die Korrekturen erinnert, wo man ja auch so eine Zeitgeschichte anhand einer Familie erzählt hat. Hier aber eben mit diesen transhumanistischen Details, die manchmal zu sehr am Genre sind. Ja, da gibt es so eine Idee von Children of Man. Fand ich etwas schade in der letzten Folge. Es war mir zu geplottet, zu viel Thriller. Aber an sich ist diese Familie eine Familie, die ich ehrlich gesagt lange nicht vergessen werde.
Eine Sache finde ich auch noch interessant. Es gibt ja in dem Sinne keine Helden. Diese Serie zeigt irgendwie, wie man sich in einer Krise anpasst. Es passieren Dinge, Überschwemmungen, Atomraketen und das Leben geht irgendwie einfach weiter. Die versuchen einfach zu überleben. Und das macht diese Serie auch nochmal extra stark.
Ja, würde ich sagen. Wir sollten bewerten jetzt diese starke Serie. Ich habe neue Bewertungsskalen herausgesucht. Dazu gibt es eine kleine Geschichte, denn seit vergangener Woche gibt es mit HBO Max in den USA einen weiteren hochkarätigen Streamingdienst. Und dort im Angebot gibt es auch eine neue Late-Night-Talk-Konkurrenz. Und moderiert wird diese Not-Too-Late-Show vom berühmtesten 3 Jahre alten rothaarigen Monster Elmo aus der Sesamstraße. Und deshalb auch der Name Not Too Late Show, weil wie wir alle wissen, Elmo muss um 7:30 ins Bett. Und kurz davor hat Elmo uns aber noch seine Tops und Flops hinterlassen.
Wow, das war jetzt eine Herleitung. Mal schauen. Wir werden es hören. Warum fangt ihr da draußen nicht an?
Im Homeoffice.
Im Homeoffice. Ja, warum denn nicht? Hendrik, vielleicht du zuerst.
Ja, auch wenn ich sehr viel kritisiert habe, aber ein Top.
Ach, sehr schön. Oh Mann, aber hören wir jetzt dann auch mal noch den zweiten Ton. Anna, was ist deine Bewertung?
Nee, den hören wir leider nicht. Ich habe nicht kritisiert, ich habe gelobt. Das kann nur eins geben, ein Top.
Ich liebe es. Es nervt irgendwann, aber ich liebe es.
Ja, noch sind wir nicht da. Das ist so schön, hören wir es doch nochmal, meine Bewertung.
Ich bin auch sehr happy. Ich gebe auch der Serie Years and Years ein Top.
So, also glücklich beenden wir erstmal diese Runde. Years and Years bei uns zu sehen über den Anbieter Stars Play.
The Eddy, das ist eine Serie, die in der Jazzszene von Paris spielt und die sehr mit dem Namen eines der Produzenten und Regisseure wirbt, mit La La Land Regisseur Damien Chazelle. Susanne stellt sie vor.
Ja, The Eddy, das ist nicht nur Titel der Serie, das ist schon fast Programm für die Serie. The Eddy ist ein Jazzclub in Paris gegründet, unter anderem von einem amerikanischen Jazzpianisten, gespielt von Andre Holland. Und The Eddy ist auch die Titelmelodie, die die von ihm gegründete Band im Club und damit in der Serie immer, immer wieder spielt, die einen sozusagen verfolgt. Strip it all bare, sit with your truth, duck on a keep slipping slow in the strong undertow of the eddy. Ja, die Musiker, die hier spielen, sind echte Musiker. Die Sängerin ist Schauspielerin und Musikerin Joanna Kulig. Wir kennen sie aus Pavel Pavlikovskis Cold War. Und sie können spielen, sie wissen, was sie tun. Und The Eddy erzählt von den Schwierigkeiten, diesen besagten Jazzclub The Eddy zu unterhalten, die Band zusammenzuhalten in wirtschaftlich schwierigen Situationen. Der Club liegt in keinem guten Teil von Paris. Es sind keine Postkartenbilder, die wir sehen. The Eddy erzählt auch vom angespannten Verhältnis dieses Jazzpianisten Elliot zu seiner Tochter, die nach vielen Jahren bei der Mutter in New York zu ihm zieht. Und The Eddy hat einen Krimi-Plot. Der Mitbesitzer des Clubs wird umgebracht und war, wie sich dann herausstellt, in illegale Machenschaften verwickelt. Und ja, Patrick hat schon gesagt, Damien Chazelle ist Produzent, aber er hat nur 2 Folgen als Regisseur gedreht und die Spuren, die er hinterlässt, sage ich, sind kleiner als Netflix sie vermarktet. Einzelne Teile von The Eddy sind genial, wie ich finde, darunter das Musikersein in Paris, aber das Ganze geht nicht wirklich zusammen und ein Teil des Problems ist der elendig ausgedehnte Krimi-Plot, sage ich. Was sagt ihr?
Ein zwiespältiger Eindruck. Henrik, wie ist denn deiner?
Ich kann das total unterschreiben, was du sagst. Also am Anfang habe ich gedacht, das ist endlich mal wieder eine ganz große Fernsehserie. Es gibt ein sehr ausgestelltes Ensemble. Es ist weitreichend realistisch erzählt. Der Ort Paris spielt auch eine Rolle. Die Szene, in die ich eintauchen kann, spielt eine Rolle. Also diese Jazzszene von Paris. Und dann so im Verlauf der Zeit bröckelt es alles so ein bisschen. Und dieser Crime-Plot, der ist sowas von nicht nur unnötig, sondern auch tatsächlich schlecht erzählt, dass es das Ganze so ein bisschen kaputt macht. Es hat es nicht komplett zerstört bis zum Ende. Also ich habe es trotzdem sehr gerne geschaut. Am Anfang war ich sogar erinnert an Serien wie The Wire, weil ich mir dachte, okay, hier sind auch mal nicht nur weiße Figuren, wichtige Handlungsträger und so weiter. Und dieser Hyperrealismus und so, das habe ich dann irgendwann, ja, ne, es ist natürlich nicht The Wire. Aber es ist trotzdem weiterhin besonderes Fernsehen, muss ich schon sagen. Und vor allen Dingen auch besonderes europäisches Fernsehen.
Und auch besonders für Netflix, Anna, oder?
Ja, auf jeden Fall. Und mich stört es auch irgendwie so ein bisschen, dass Netflix die ganze Zeit damit hausieren gegangen ist, dass es die neue Serie von Damien Chazelle ist, weil er wirklich einfach nur die ersten beiden Folgen inszeniert hat. Und das für mich noch so ein bisschen die am schlampigsten inszenierten Folgen sind. Der eigentliche Produzent dahinter ist Alan Poole. Der hat unter anderem Six Feet Under gemacht. Und Glenn Ballard, ein Musikproduzent, hat auch einen sehr, sehr großen Einfluss auf diese Serie gehabt, weil die Serie eigentlich andersrum entstanden ist. Also es gab nicht zuerst die Geschichte, sondern es gab zuerst die Musik und daraufhin wurde erst der Plot drumrum entwickelt. Und die Musik ist für mich dann auch das, was es immer so zusammenhält, weil die Serie auch so ein bisschen, ja, was Jazzhaftes hat. Es sind 8 Episoden. Jede Episode ist benannt nach einer Figur. Das heißt, jeder aus dieser Band hat mehr oder weniger seinen Solo-Auftritt und die Musik ist auch während der Dreharbeiten live eingespielt worden. Und da hat es wirklich, also bis zu diesem Krimi-Plot für mich funktioniert. Ich habe auch eigentlich eher so ein bisschen zwiegespalten bis zum Ende geguckt, weil ich zwischendurch so ein bisschen genervt war davon. Aber ansonsten bin ich voll und ganz auf Hendriks Seite.
Ich habe diesen Krimi-Plot ehrlich gesagt nicht wirklich verstanden, aber ich finde, dass bei The Eddie alles, was außer Jazz eine Rolle spielt, keine Rolle spielt. Und das fand ich wirklich wohltuend. Ich sehe das auch sehr stark in diesen sehr durchalgorithmisierten, schemenhaften Netflix-Serien, die da wirklich so rausgespuckt werden, als eine unglaubliche Überraschung. Schon allein die Stilistik hat mir sehr gut gefallen. Ich würde gerne sagen, dass die Folgen 3 und 4 und 5 und 6, die mir am besten gefallen haben, von zwei Regisseurinnen inszeniert worden sind, die in Frankreich, im französischen Kino sehr wichtig sind. Huda Benyamina, die mit Divines die Goldene Kamera in Cannes für das beste Debüt gewonnen hat und Laila Maragchi, die mit Marok so eine Art Skandalfilm in Cannes mal produziert hat. Das sind ja auch dann Folgen, die sehr stark ins maghrebinische Milieu in Paris gehen. Und was ich sehr schön fand, ist, dass ich hier nicht dieses Bum-Bum-Gangster-arabische Clan-Milieu gezeigt bekommen habe, wie aus einem Kino von Jacques Audriard zum Beispiel oder Lachli neulich mit Les Miserables, sondern dass man hier wirklich sehr nah an so einer gewissen Art auch Kultur dran war. Ich hätte vielleicht, was die Musik betrifft, mir eine größere Vielfalt gewünscht. Die Jazzballade ist so der Standard. Es ist schön, ja, kann man nicht sagen, aber es gibt immer wieder Momente, wo die Serie zeigt, was sie eigentlich vielleicht machen wollen würde und ich hätte sie ermutigt, noch viel stärker in diese Musikmilieus, in diese Mischungen der unterschiedlichen Stile zu gehen. Das hätte mir auch noch besser gefallen.
Also den einen Moment, den du erwähntest, zwischendurch wird einmal gejammt, das ist wirklich ganz bezaubernd, das ist auch ganz toll gefilmt. Ich finde auch diese Musik, wie die miteinander arbeiten, wie das atmet, das finde ich ganz schön. Ich habe das Problem, dass die Songs nicht so genial sind, wie sie behaupten. Die Latte wird sehr hochgelegt. Auch das Problem, dass der Jazzpianist auch ja ein genialischer Musiker sein soll, der seit dem Tod seines Sohnes nicht mehr selber spielt, aber fleißig komponiert für diese Band. Es ist schwer, aber ein Genie zu spielen, das dann auch noch irgendwann ans Klavier muss und dieses Geniehafte einlösen muss. Da ist so ein kleines Problem und es ist trotzdem schön, denen zuzugucken beim Musikmachen und ich finde, hätte die Serie sich ein bisschen mehr darauf auch verlassen, dass die Spannung eigentlich in dem Miteinander liegt, in diesen ruhigen Momenten und nicht in diesen dramatischen Wendungen, wenn die Tochter auf der Suche ist nach irgendeinem Kick, nach Drogen, sondern eher dem danach, wenn sie sich mit ihrem Vater unterhält und die sich anfangen anzunähern und darüber reden, was es bedeutet, schwarz zu sein, Musiker zu sein in Paris und er dann James Baldwin ihr empfiehlt, ja auch ein Schriftsteller, der in Paris gelebt hat als schwarzer Amerikaner. Das sind so die starken Momente, bei denen man nochmal so mit anderem Blick auf das Musikersein in einer anderen Kultur schauen kann.
Ja, und auch nochmal als Seitenbemerkung zu der Musik. Also das ist ja auch kein Hardcore darbender Künstler-Jazz, der da dargestellt wird, sondern wir hören da Popmusik, die natürlich auch möglichst viele Leute ansprechen soll. Und es wird die ganze Zeit so getan, als wären das Jatzer, denen wir da zuhören. Und das ist es ja nun mal nicht. Und ich habe es gerade schon gesagt, auf die Texte darf man auch nicht hören. Aber es ist nett anzusehen und es nervt nicht von der Musik. Von daher ist es in Ordnung. Aber auch da wird so ein bisschen was anderes erzählt, als eigentlich dargestellt wird.
Aber ohne, dass ich ein Jazz-Experte bin, fand ich zum Beispiel, es gibt eine Szene bei einer Beerdigung, wo dann nochmal auf diesen New Orleans Jazz, der ja auch eigentlich eine Beerdigungsmusik war, hinzugefügt wird. Ehrlich gesagt ist das nicht nur genial inszeniert, es ist auch musikalisch in dem Moment interessant.
Das fand ich auch.
Ich finde auch sehr spannend, da hat Susanne erwähnt, die Dialektik amerikanischer Jazz und Paris, also das ist ja immer ein Austausch gewesen, es gibt da eine historische Beziehung, darauf will der Film auch meines Erachtens nach, der Film, die Serie, hinaus, also auch da wurde quasi nicht irgendwie an der Jazzgeschichte vorbei inszeniert, es erreicht natürlich nicht die Höhen von Jazz 35 von Robert Altman oder so weiter filmisch gesehen, aber man hat doch hier doch keine Laien rangelassen und ehrlich gesagt, man hätte tief fallen sollen, weil Damien Chazelle ist aus irgendeinem Grund der weiße Regisseur aus der Westküste, der den Jazz retten will in seinen furchtbaren Kinofilmen. Ja? Also ich finde, wir müssen auch nochmal erwähnen, dass Whiplash, der leider gefeiert wird, ein schrecklicher Jazzfilm war, weil es dort nicht um Jazz ging. Ja? Das ist hier ganz anders. Also es ist auch ein sehr ernsthafter und auch erwachsener Film.
Oder La La Land, aber auch eher in der Tradition von Musicals steht, wo ja der Jazz irgendwie nur so vorgeschoben ist, ehrlich gesagt.
Ja, aber Ryan Gosling ist ja der Weiße, der das rettet. Ne?
Ja, das stimmt.
Aber ich glaube, man darf sich hier wirklich gar nicht so sehr an dem Namen Damien Chazelle aufhängen, sondern eher so an den anderen. Und was diese Serie für mich auch noch irgendwie sehr, sehr gut hinkriegt, ist einfach mal dieses andere Paris zu zeigen, dieses etwas andere Milieu und also dieser Fusion-Gedanke, der dahinter steht, auch allein diesen Sprachenwirrwarr, den wir hören. Die Serie ist Englisch, Arabisch, sie ist Russisch und natürlich auch Französisch und alleine die Dialoge haben ja dadurch einen ganz, ganz anderen, sehr, sehr vielfältigen Rhythmus.
Ist auch ein Blick auf das Migrantendasein in einer Großstadt. Dieses Jazzperanto, was hier alle sprechen, das ist sehr sympathisch. Man möchte irgendwie Mitglied in dieser Band sein.
Auf jeden Fall. Wollen wir werten?
Ja, wollen wir. Also ich sage, ich bin überrascht, obwohl der Name Damien Chazelle ja irgendwo dran klebt. Also ich fange mal gerne an. The Eddie von mir, ein Top. Susanne.
Ja, also ich habe ja.
Zwiegespalten.
Ich war so zwiegespalten und trotzdem bin ich überzeugt, trotzdem top.
Mit Elmo, very happy. Ja. Happy.
Anna.
Ich bin total positiv überrascht von dir, Patrick, dass du etwas mit top bewertest, wo der Name Damien Chazelle draufsteht, weil ich weiß, dass ihr eine kleine Fehde miteinander habt, künstlerisch gesprochen, aber von mir natürlich auch ein Top.
Mit Elmo.
Oh, Hendrik, jetzt hören wir mal den anderen Ton.
Nee, ich bin heute so gut drauf, ich gebe auch einen Ton.
Ja, dann vielleicht in der nächsten Runde.
Aber erstmal die Fakten zur Serie. Die Serie The Eddie zu sehen beim Streamingdienst Netflix.
Pen 15 heißt die Serie, um die es jetzt geht. Es ist eine Teenager-Serie und doch ganz anders als eine Teenager-Serie. Anna, bitte.
Ja, Pen 15 ist ein Highschool-Period-Piece, zumindest was die Zeit angeht. Eine Zeit mit Mix-CDs und dem AOL-Messenger, als man sich übers Modem noch umständlich ins Internet einwählen musste und dabei die elterliche Telefonleitung blockiert hat. Maya und Anna sind zwei Kinder der 90er, die kommen im Jahr 2000 in die 7. Klasse und fiebern der Highschool entgegen.
Wir sollten einen Pakt schließen.
Ja, okay, also wir lassen uns von überhaupt nichts trennen.
Ja, also auch nicht bei allen ersten Sachen wie unserem ersten Kuss.
Aber klar,
ganz genau.
Deal.
Oh mein Gott! 7. Klasse, das wird sowas von gut, oder?
Ja, das wird super, echt.
Ja, das wird das beste Jahr unseres Lebens.
Shuji, geh sofort aus der Leitung!
Ja, es geht um Teenie-Probleme, es geht um Pickel, Jungs-Geschichten, erste Periode, Masturbation, die erste Zigarette, es geht um Rassismus, um die Scheidung der Eltern. Die beiden sind nicht die Schulschönheiten, aber eben und nicht auch die Nerds. Die fallen so ein bisschen in die Kategorie der Unsichtbaren. Jede Folge der 10 Folgen hat ein zentrales Thema. Es geht darum, den Platz in der Highschool zu finden, in der Familie und im Leben. Und der Name der Serie, Pen 15, ist geschrieben wie Penis und führt dabei ja in eine falsche Richtung, zumindest was das Humorlevel angeht. Und der große Clou der Serie, das, was sie von anderen Highschool-Serien unterscheidet, die beiden Drehbuchautorinnen Maya Erskine und Anna Conkle, die beide Anfang 30 bzw. Mitte 20 sind, spielen mitten unter echten 13-Jährigen die Teenager-Version ihrer selbst. Und was als dramaturgischer Kniff und Identifikationsfläche für 30-Jährige funktionieren soll, die ihre eigene Jugend hier nochmal erleben, ist für mich ein ganz, ganz großes Hallo und herzlich willkommen im Uncanny Valley, denn ich weiß natürlich, was die Intention der Serie ist. Ich verstehe das Gefühl. Ich rechne ihr sehr hoch an, dass es eine female-centered Geschichte mit einer asiatischen Hauptfigur ist. Aber Pen15 ist in ihrer Awkwardness einfach nicht an mich herangekommen. Meine Schulzeit war komisch genug. Das muss ich hier mit den beiden nicht nochmal erleben.
Ja, ich fand das gerade genial. Ich finde, die beiden Schauspielerinnen gehen beim Pokern, würde man sagen, all in mit dieser Idee der Selbstentblößung, dass sie sich quasi nochmal mit Zahnspangen casten als die eigene Hauptfigur, die in die siebte Klasse geht und mit ja, Kinderdarstellern Dinge spielen, die durchaus ja, manchmal sehr radikal sind. Ich finde, das funktioniert mitunter fast schon genial, weil so Fragen wie die Sucht nach einem Stringtanga mit Kinderdarstellern vielleicht etwas übertrieben gewirkt hätten. Das ist ja auch so eine Art von, das ist vielleicht ein Begriff, den man erklären muss, Cringe-Comedy. Das ist so ein Subgenre der Sitcom, wo es mit so großen Grausamkeiten und so einer aggressiven Humorschiene auch ans Eingemachte geht. Vielleicht, wenn Ricky Gervais ist vielleicht ein Extrem dieser Comedy-Richtung, das andere aus dem Kino, Todd Solondz ist vielleicht auch noch so eine andere Variante dessen. Also ich muss sagen, eine Serie, die auch das Jahr 2000 so genial nochmal rekonstruiert, hat mich sehr überzeugt. Also ich muss sagen, ich habe Pen15 sehr, sehr gerne geguckt und ich habe auch sehr, sehr gelacht.
Hendrik, wie ging's dir? Ja. Unser Humorexperte.
Was glaubt ihr denn?
Warst du im Keller?
Ich bin mal wieder im Keller. Also ey, ganz ehrlich, es hat mich so sehr gelangweilt, wie selten eine Serie. Ich habe mich wirklich durchgequält am Ende. Ich fand nichts daran genial. Also entschuldige, Cringe-Comedy. Ja, das darf nicht plätschern, sondern das muss reinhauen. Und das Einzige, was hier cringe sein soll, ist, dass 30-jährige Schauspielerinnen mit 15-jährigen Schauspielern sich küssen. Das ist irgendwie, das soll nicht irgendwie. Also ganz ehrlich, nein. Aber gut, ich bin vielleicht auch nicht die Zielgruppe, wobei Patrick vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Aber das mich hat es nicht erreicht.
Das Spannende ist ja, wer ist die Zielgruppe? Es sind keine Teenager. Ja. Ich glaube, es sind die Erwachsenen, die nochmal fühlen können, wie es war, Teenager zu sein.
Aber wie Anna schon gesagt hat, auch meine Schulzeit war komisch genug. Also das muss ich mir dann so nicht nochmal anschauen.
Ja, aber
und die Serie erzählt nichts, was ich nicht irgendwie in anderen Highschool-Serien, Filmen, Sitcoms, also da gucke ich mir lieber 10-mal Booksmart an von Olivia Wilde als eine Folge
Aber was für eine Serie.
Und ganz, ganz, ganz schlimm war auch, also vielleicht liegt es auch daran, die deutsche Synchronfassung. Ich habe lange nicht mehr mich durch 10 Folgen so gequält wie durch diese Serie.
Okay, da kann man wahrscheinlich schwer drüber streiten. Ich finde nur gerade diese Seherfahrung ist ja das Tolle. Was stellt es mit einem an, dass man da 30-Jährige sieht, die plötzlich zusammengekauert auf diesen kleinen Tischen hocken? Das ist ja gerade genau der Inbegriff von Suspension of Disbelief. Wie kann
das
ich...
Das reicht für einen Sketch bei Saturday Night Live, aber nicht für eine komplette Comedy.
Okay, also eine Folge würde ich gerne mal rausgreifen, die Folge Posch.
Ja.
Da geht es darum, dass die Spice Girls nachspielen mit anderen Teenies. Und Maya, die ja japanischer Herkunft ist, soll Mel B spielen, wie wir wissen, Scary Spice, die einzige Schwarze der Spice Girls.
Ja.
Und sie lässt es mit sich machen. Sie lässt es so sehr mit sich machen, dass sie sogar wie Quasimodo gekrümmt als Dienerin den anderen irgendwie was serviert. Sie ist Patrick.
Ich lache jetzt schon bei der Beschreibung dieser Szene.
Es ist schmerzhaft. Es ist wirklich komplett Fremdschämen. Es ist cringe. Also da krümme ich mich wirklich. Ihre Freundin kriegt es mit. Anna will denn die Schule über Rassismus aufklären. Es wird noch einer obendrauf gesetzt. Und das geht so nach hinten los. Und das ist noch viel peinlicher. Und so auf das Thema Rassismus zu schauen, finde ich persönlich total genial.
Vor allem aus dem Stand, intellektuellen Stand der 2000er Jahre, der sehr, sehr peinlich war, müssen wir auch heute 20 Jahre
aber
später sagen.
Es hat überhaupt keine Auswirkung. Es ist total sketchhaft. Es passt wirklich irgendwie für einen guten Gag bei Saturday Night Live. Da steht jede Folge für sich, aber es gibt überhaupt kein großes dramaturgisches Ganzes, also keine Entwicklung im Leben einer 14- oder 15-Jährigen. Das hat überhaupt keine Auswirkung auf die einzelnen Episoden, die danach noch kommen.
Das ist aber schon das Prinzip der Sitcom, dass die Figuren am Ende der Folge meistens so sind wie am Anfang der Folge. Ich wollte nur sagen, auch meine Schulzeit war nicht gerade rosa. rosig. Wahrscheinlich Susanne es auch nicht. Das war ja auch der Casting-Grund für dieses Serienquartett hier. Aber dieses Außenseiter-Dasein wird ja jetzt nicht überhöht. Und ich finde, es wird nicht überhöht wie in der letzten Serie, die wir hier besprochen haben, I'm Not Okay With This. Ne? Es gibt keine Superkräfte. Man ist einfach Außenseiter. Und das noch im Käfig des amerikanischen Schulsystems. Es gibt da keinen Weg raus. Und ich habe das schon auch als ein therapeutischer Effekt für die beiden wahrscheinlich wahrgenommen, die auch nochmal mit ihren Eltern und ihrer Situation sich auseinandersetzen. Und das sehr intelligent. Ich mochte sehr die Folge, wo der Vater von Maya zurückkommt, der ein Musiker ist. Und für ihn hat sie sich ein großes Schlagzeug-Solo ausgedacht, das sie gar nicht hat. Wie sich das aufbaut. Ne? Das ist auch eine sehr gut geschriebene Folge, die auch ein schönes Finale hat. Das ist nicht so plump, wie ihr es darstellt, muss ich euch sagen. Auch das Außenseitertum wird hier recht gut nochmal durchleuchtet.
Sie versuchen auch nicht, das irgendwie aufzulösen, dass die Pubertät doch nicht so schlimm ist. Nein, sie ist schlimm und die Körperlichkeit während der Teenagerzeit ist einfach schwierig. Das können die beiden vielleicht auch aus ihrer Distanz heraus nochmal ganz anders darstellen. Ich finde, sie spielen das sehr straight, aber sie fügen sich in so 13-jährige Körper ein, so dieses nach vorne gebeugte.
Das stimmt. Das tun sie, aber mehr auch nicht. Also wenn man sich auch Ausschnitte anschaut, wenn die beiden durch Talkshows getingelt sind, um die Serie vorzustellen, es geht immer nur darum, wie sie die 13-Jährigen darstellen mit gekrümmter Körperhaltung und so weiter. Das schaffen sie auch, das machen sie gut. Aber was ist mit den Gags? Wo bleiben die Gags? Also es gibt da so eine Szene, da üben sie Küssen an den Bettpfosten.
Ja.
Dann platzt der Vater herein, alle schreien und der Vater geht wieder. Und das ist der Gag. Das ist kein Gag.
Na,
das ist kein Witz.
Aber wenn Maya masturbieren möchte und quasi der tote Großvater erscheint, so als großes Patriarchat, das darfst du nicht. Wie dort nochmal die Pubertät aus Sicht von Frauen oder jungen Mädchen in dem Fall. Das wird ja auch alles ernst genommen. Es endet zwar in Gags, gut, die kann man jetzt schlecht finden oder nicht schlecht finden, aber es geht immer um etwas. Und ich fand das sehr überzeugend, gerade weil ich denke, trotz der Gags nimmt diese Serie diese Ängste, diese Unsicherheiten, diese Peinlichkeiten, ja, und es riecht nicht gut, es sieht nicht gut aus, es ist peinlich, es ist furchtbar und es wird auch als solches gezeigt. Das mag man jetzt nicht als künstlerische Leistung anbetrachten, ich finde, es ist aber trotzdem eine im Bereich eben dieser Comedy-Sparte.
Genau, und ich finde, es ist kein Coming-of-Age-Drama, deswegen habe ich auch in dem Fall nicht das Gefühl, diese Charaktere müssten sich irgendwo hin bewegen. Sie zeigten das Spektrum des Teenager-Daseins auf in verschiedenen Facetten.
Aber jetzt werden wir auf jeden Fall bewerten, diese Serie. Und ich denke, Susannes Wunsch wird langsam wahr, dass wir den anderen Elmo hören werden. Aber Susanne, fang du erstmal an mit deiner Bewertung.
Ja, was würdet ihr meinen? Also, happy.
Mit Elmo.
Im Keller des Homeoffice ist Henrik. Henrik, deine Bewertung.
Sad. Ein Flop.
Make Elmo sad. Make Elmo very sad.
Gut geraten, Henrik.
Ja.
Ja, von mir gibt's natürlich ein Top.
Make Elmo very happy. Happy.
Anna.
Langsam werde ich bei diesem happy etwas aggressiv, deswegen bin ich sehr, sehr sad.
Make Elmo sad. Make Elmo very sad.
Pen 15, die Serie von Anna Konke und Maya Erskine, ist bei uns bei TV Now zu sehen.
Apple ist ja vor einem halben Jahr ebenfalls groß ins Seriengeschäft eingestiegen mit Apple TV Plus. 26 Eigenproduktionen hat der Streamingdienst im ersten halben Jahr veröffentlicht, darunter nun auch die Serie Defending Jacob, im Deutschen Verschwiegen. Es ist ein hochkarätiges Prestigeprojekt. Und ob es das auch einlöst? Dazu jetzt mehr von Henrik.
Ja, wie ist das, wenn ein Nahestehender eines Mordes verdächtigt wird oder sogar angeklagt wird? Zunächst fragt man sich, wieso gibt es diese Verdächtigung? Das kann nicht sein, aber wenn es dann weitergeht, stellt man sich unweigerlich die Frage, war er oder war sie es doch? Und genau so geht es den Barbers, einer gut situierten jungen Familie aus einer Ostküstenkleinstadt der USA. Der Vater Andrew ist ein aufstrebender Staatsanwalt, lebt mit Frau und dem 14-jährigen Sohn Jacob in der Vorstadt und plötzlich wird ein Klassenkamerad von Jacob ermordet im Park aufgefunden. Und ganz schnell steht der Jugendliche Jacob selbst im Mittelpunkt der Ermittlungen. Und schließlich wurde er nachweislich von dem anderen Jungen gemobbt und außerdem besitzt Jacob ein Messer, das die Tatwaffe sein könnte. Der Vater ist nun natürlich gezwungen, sich aus dem Fall herauszuhalten und die Familie findet sich in einer großen Krise wieder.
Mein einziger Job ist jetzt, unseren Sohn zu beschützen.
Wir sind gefangen in unserem eigenen Haus und tun so, als wären wir normal.
Wir sind normal.
Oh mein Gott, das hier hältst du für normal?
Wir müssen selbst Antworten finden. Ich weiß, was du getan hast. Anwälte haben Grenzen. Ich nicht mehr.
Ja, und so mischt sich der ehemalige Star-Staatsanwalt natürlich doch in die Ermittlungen ein. Er kann es ihm verübeln, wobei es dann doch relativ wenig zu ermitteln gibt. Also neben seinem Sohn wird gerade mal noch ein weiterer Verdächtiger ausgemacht. Verschwiegen, dass, du hast es schon gesagt, Patrick, den besseren Originaltitel Defending Jacob hat, ist sehr immersives Fernsehen, halb Gerichtsdrama, halb Familientragödie, das mich mitgerissen hat und das dennoch sehr große Schwächen aufweist, über die wir reden müssen.
Ja, dann tun wir das doch, Anna.
Dann tun wir das.
Ja, das erste Problem ist, glaube ich, was diese Apple Plus Serien alle so ein bisschen haben, dass sie sehr, sehr hochglanzig sind und fast schon zu perfekt aussehen. Und das ist auch hier so ein bisschen der Fall. Die Serie ist sehr, sehr düster, also düster gefilmt und versucht, so eine bedrohliche Stimmung zu kreieren, die aber nie so richtig aufkommt. Alle Figuren sind sehr ambivalent, auch Jacob. Und ich muss auch sagen, ich habe wirklich auch bis zum Ende in Anführungsstrichen gerne zugeguckt, weil natürlich der Motor dahinter diese Frage ist, war er es oder war er es nicht? Und man, also mir ging es zumindest so, dass ich mehrfach während dem Gucken auch geswitcht habe, also die Sympathien sich verschoben haben. Nun sind aber Chris Evans, der ja seit er mit Captain America und den Avengers durch ist und in Knives Out den Wollpulli anhatte, sehr, sehr viel Zeit hat. Und Michelle Dockery aus Downton Abbey, das sind hier so Vorzeigeeltern. Und es ist halt einfach diese glatte, geleckte Welt, in der es so überhaupt keine Probleme gibt, außer dass dann halt irgendwann der erstochene Mitschüler da liegt. Und diese ganzen Twists und Wendungen und diese verschiedenen Zeitebenen, mit der die Serie spielt, das war mir nicht zu viel, es war mir eher fast zu wenig. Also das hängt in der Mitte ganz schön durch.
Henrik meinte, das sei ja so immersives Fernsehen, also Fernsehen, das dich so einsaugt. Also bei mir war immer noch dieser Bildschirm dazwischen. Also ich, wenn ich in eine Serie nicht reinkommen wollte, war es in sie, weil sie mich von vorne bis hinten gelangweilt hat. Ich glaube auch, dass es so etwas wie die Monotonie der Düsternis gibt. Man kann doch jetzt nicht wirklich 6 Folgen lang das Licht immer so schräg über dich durch die Scheiben scheinen lassen, dass man nichts wirklich keine Konturen erkennen lässt. Was ich dieser Serie am meisten vorwerfen würde, ist, dass es ein Rip-Off ist einer David Fincher-Serie. Und vor allem ein schlechter, aus dem Grund, weil die Macher nicht verstanden haben, was ein Universum eines David Finchers ausmacht in Gone Girl oder Mindhunter oder Zodiac. Dass er sich eben immer für etwas interessiert, sei es die Frage, wie ein Verhör stattfindet, wie dort plötzlich Persönlichkeiten in einem Dialog sich entblättern. Oder er interessiert sich wie in Gone Girl für ein Milieu. Diese Serie interessiert sich nicht für das Milieu, weil es könnte da spielen, es könnte auch in Peking spielen, es könnte überall spielen. Und die großen moralischen Fragen, in jedem Agatha Christie-Krimi habe ich irgendwie größere moralische Fallhöhen als hier.
Ja, deswegen hat mich die Serie auch nicht gelangweilt, sie hat mich geärgert, weil sie beginnt mit so einer klassischen Whodunit-Frage, so will sie erstmal das Publikum einfangen, also wer hat den Jungen umgebracht, und dann soll es sich zu so einem Familienmelodram ausweiten, nämlich der Frage, oh, was lief vielleicht falsch in der Erziehung des Jungen, Jacob, wenn er denn der Mörder sein könnte? Gibt es dunkle Seiten in der Familie, aber das Problem ist, die Risse in der Familie treten nie zutage. Der Vater bleibt ein guter Vater. Es gibt in der Figur von Chris Evans keine Entwicklung. Er ist ein guter Ehemann, guter Rechtsanwalt, guter Vater. Nichts wird in Frage gestellt. Wenn der Sohn angeklagt wird, dann gibt es doch so viele Chancen, das Leben mal zu überdenken. Aber nein, es passiert was Böses und der Vater reagiert mit was Gutem. Ich frage mich, warum? Traut Apple den Zuschauern nicht zu, dass die mit Abgründen umgehen können? Dazu noch diese ganzen ständig iPhone-Produkte, dieses Haus, was eingerichtet ist, als könnte es auch von Apple eingerichtet sein. Alles,
ein Smart Home.
Alles wirkt so glatt, generisch, komplett geleckt und damit auch so langweilig.
Was hat euch denn so eingezogen jetzt konkret? Also war es die Handlung oder war es die Figur vom kleinen Jungen?
Tatsächlich war es wirklich das Whodunit bei mir.
Genau, also dieses klassische Whodunit, also wirklich die Frage, traue ich das einem 14-jährigen Jungen zu oder nicht? Wobei ich dann auch relativ schnell, also es gab vor ein paar Jahren den großartigen Film We Need to Talk About Kevin mit Tilda Swinton in der Hauptrolle, mit einer ähnlichen Thematik, der aber viel, viel existenzieller ist und in Anführungsstrichen geradliniger. Und hier, also ich glaube, es würde funktionieren, die erste Folge zu gucken und die letzte Folge zu gucken. Und die 7 oder 6 Folgen zwischendrin, die kann man irgendwie vorspulen. Ich war auch also motiviert rauszufinden.
Aber das ist ein Todesurteil für eine Serie. Sorry, dass ich unterbreche, wenn du sagst, ja. Sie besteht aus der ersten und letzten Folge und dazwischen.
Ja, natürlich. Und dann gibt es ja noch diese nächste Ebene mit dem Großvater beziehungsweise dem Vater von Chris Evans. Also mit diesem, ist Morden genetisch vererbbar?
Ich finde auch die Serie schlecht besetzt übrigens. Wir müssen gar nicht sagen, wer der Großvater ist, aber es ist ein Oscar-prämierter Schauspieler. Eine katastrophale Fehlbesetzung, weil er auch keine Düsternis rüberkommt. Nochmal auf die Monotonie hin. Ich finde, dass die Monotonie sich auch auf die Dramaturgie niederschlägt. Und es ist auch wiederum ein Produkt, diese Serie, von der ich fragen würde, dieser unerklärliche Karriereaufstieg von Chris Evans. Wobei Anna hat es am besten formuliert. Er hatte schon diesen Pullover an in Knives Out, da war der Pullover der Hauptdarsteller und hier ist es der Bart. Ne, der Bart von Chris Evans in seiner Perfektion und Gelacktheit wie eine App ist der Hauptdarsteller. Er trägt ihn und nicht umgekehrt.
Er kann gar kein, er ist nicht für Serienfernsehen geeignet, sagen wir es so. Also ich finde, was er wirklich darstellt, ist dieses sehr Glatte. Und das ist das Grundproblem dieser Serie, dass hier die Figuren keine Abgründe haben und vor allen Dingen auch keine Entwicklung durchmachen. Und er ist halt weiter einfach für mich der Marvel-Darsteller und der ist ja auch da. Und das funktioniert nicht. Er entwickelt sich nicht, niemand anderes entwickelt sich auch in dieser Serie. Das ist das Grundproblem. Deswegen kann man auch Folge 1 und die Folge 8
gucken. Ja, aber das macht mich sehr ärgerlich, weil das ist auch faul. Es behauptet irgendwas, was es in dem es nicht nachgeht. Es gibt sehr viele interessante Fragen, die die Serie aufwirft und die sie dann komplett wieder links liegen lässt. Der Junge macht irgendwelche Dinge im Internet, der spielt irgendwas und dann kommt noch ein Element rein, was angedeutet wird, wo er was ganz Böses macht unter Umständen. Aber es findet alles hinter verschlossenen Türen statt. Die Serie macht sich nicht die Mühe, mal so ein bisschen einem irgendwas an die Hand zu geben. Deswegen frage ich mich überhaupt, warum soll es mich interessieren, ob Jacob nun jemand umgebracht hat oder nicht?
Ja, es ist halt dieses Generische, das haben viele dieser Apple-Serien leider. Das ist, ich würde auch noch sagen, dass bei Defending Jacob oder Verschwiegen die Literaturvorlage aber ähnlich. Ich habe irgendwann endlich reingelesen in das Buch. Es war ja auch Platz 1 der New York Times Bestsellerliste, was auch immer das bedeutet. Ja, und auch diese Vorlage, anders als Gone Girl, und mir erscheint Gone Girl ein richtig guter Bezug zu sein zu dieser Serie, da ging es ja um wirkliche Abgründe in einem Milieu, das sehr konkret gezeichnet worden ist. Ich meine, das ist halt irgendwie reiche Ostküste und das war es an Beschreibung. Ne? Also man geht wirklich nicht in irgendwelche Graustufen, was für eine Ostküste, woher kommen sie? Ja? Es fehlt an Genauigkeiten und wenn ich mir schon 6 Folgen Zeit nehme, muss man sich auch überlegen, was ich erzähle, und dahingehend, ja, schlampig hat Susanne recht, es ist generisch.
Ich wollte nur noch kurz hinzufügen, dass es einen einzigen Mehrwert gibt, den diese Serie leistet, und zwar ein Gefühl zu vermitteln, wie es sich anfühlt, wenn einem so ein großes Verbrechen unterstellt wird. Das, finde ich, schafft die Serie schon, dass man das nachvollziehen kann und dass man sich da, das meinte ich auch mit immersiv, dass man sich da hineingezogen fühlt. Das hat zumindest bei mir funktioniert. Das war, glaube ich, neben dem Whodunit der zweite Grund, warum ich es dann doch ganz gerne zu Ende geschaut habe.
Hendrik, dann sollst du auch als Erster bewerten, bitte. Wir sind gespannt.
Ich rette die Serie und gebe der Serie einen Top.
Vielleicht Patrick als Gegenentwurf, weil ich ahne, was du sagen wirst.
Ja, Flop.
Mit Elmo sad. Mit Elmo very sad.
Anna?
Ich habe die Serie gerne durchgeguckt, aber für mich ist sie trotzdem ein Flop.
Mit Elmo sad. Mit Elmo very sad.
Jetzt Susanne.
Ja, für mich auch Flop.
Mit Elmo sad. Mit Elmo very sad.
Verschwiegen, eine weitere Produktion von Apple TV Plus. Gut, gibt es am Ende des Serienquartetts noch jetzt die klassische Runde, in der wir nochmal einmal rumfragen. Kurze Empfehlungen aus der Serienwelt. Was guckt ihr gerade? Worauf freut ihr euch? Henrik.
Ja, und zwar, ich bin gerade ein bisschen anachronistisch unterwegs und ich habe alte Freunde wiederentdeckt. Man kann ja jetzt seit einigen Wochen erstmals in Deutschland alle Folgen der Simpsons legal streamen bei Disney Plus. Und die gibt es ja nun schon seit unglaublichen 30 Jahren. Gerade läuft Staffel 31 und natürlich gibt es mittlerweile Animationsserien, die das Genre einfach schon viel weitergebracht haben. BoJack Horseman, Rick and Morty und was auch immer. Aber die Simpsons sind irgendwie ein Klassiker und irgendwie auch Teil des eigenen medialen Lebens. Ich empfehle einfach mal wieder die Simpsons zu schauen und sei es nur aus Nostalgie. Man hat mittlerweile fast 700 Folgen zur Verfügung.
Henrik ist nostalgisch und du, Anna?
Ich bin kurzfristig nostalgisch. Eine Serie, die bei uns im März bei Netflix rausgekommen ist, die an vielen, glaube ich, fatalerweise bisher vorbeigegangen ist, nämlich die Comedy-Serie Feel Good von und mit Mae Martin, einer kanadischen Stand-Up-Comedian, die hier sehr autobiografisch von einer Liebesgeschichte erzählt. Mae, die hier ja sich selbst spielt, lebt lange in London, kanadische Comedian, und lernt bei einem Stand-Up-Auftritt eine junge Frau kennen, eine Lehrerin, bei der sie sehr, sehr schnell einzieht. Und in diesen 6 Folgen erleben wir alle Höhen und Tiefen einer lesbischen Liebesgeschichte, weil George bisher noch nicht geoutet ist. Und diese Serie ist erschreckend großartig. Ich habe nach dem Gucken gefühlt alles von Mae Martin im Internet reingezogen, bin sehr, sehr großer Fan, wenn nicht sogar eine Stalkerin ihrer geworden.
Susanne.
Ja, ich bin nicht nostalgisch unterwegs, aber eskapistisch. Und zwar reise ich ins 19. Jahrhundert in den Wilden Westen. Godless würde ich empfehlen, eine Miniserie, die schon 3 Jahre alt ist, bei Netflix zu sehen ist, von Steven Soderbergh und Scott Frank. Spielt im 19. Jahrhundert in einer kleinen Bergwerkstadt in New Mexico. Versucht sich gar nicht erst am Hochglanz, sondern besteht aus Dreck und Staub, nimmt sich sehr viel Zeit, ganz viel Western und dabei aber auch Themen wie Glaube, Geschlechterrollen und Herkunft. Ich finde sie super.
Ja, und ich will nochmal die Lanze für die Cringe-Comedy brechen, und zwar die 5 Staffeln von You're the Worst, die größte Anti-Rom-Com ever über die 2 zynischsten Menschen auf dem Planeten, die dann doch vielleicht zueinander finden.
Soweit unsere Empfehlung, und das war auch unser Serienquartett, nachzuhören, auch als Podcast auf den gängigen Podcast-Plattformen wie Spotify oder Apple Podcast oder auch über unsere App DLF Audiothek.
Vielen Dank an unsere beiden Serienquartett-Mitstreiter und Mitstreiterinnen Anna Wollner und Henrik Evert im Homeoffice.
Sehr gerne. Ja, wir danken auch.
Und wir verabschieden uns.
Patrick Wilinski.
Und Susanne Burg.